Herr, nun bitten wir dich, dass du uns um dein Wort versammelst und dass wir still werden über dem, was wir dort heute über dich erfahren aus dieser ganz speziellen Situation, als du selbst ein Jugendlicher warst, Herr, und doch warst du schon Gott. Herr, lass uns dich besser verstehen und erkennen. Amen. Immer wieder, liebe Gemeinde, ist es erstaunlich, wie natürlich und selbstverständlich die Evangelien über das Kommen Jesu berichten. Alles schmeckt und riecht nach Wirklichkeit. Alles passiert mitten in unserer Welt, der Tische und Bänke und Kaffeekannen. Maria und Josef sind ganz normale Zeitgenossen und deshalb haben sie mit dem, was da passiert, auch ihre natürlichen Probleme. Das ist zwingend. Und das ist typisch der eine Satz, den Sie in unserem Predigttext heute finden, Lukas 2, Vers 50. Da wird über Maria und Josef gesagt, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Ganz typisch. Wie sollten Sie das auch verstehen? Denn mitten hinein in dieses allzu irdische Leben bricht die Wirklichkeit des Himmels. Mitten hinein in diese fortlaufende Zeit kommt der lebendige Gott höchstpersönlich aus der Ewigkeit. Wie soll man das verstehen? Wollte man das philosophisch erklären, wären wir hoffnungslos überfordert, weil Menschen eben nur menschlich denken können. Da gehen uns einfach die Kategorien aus. Gott wählt einen anderen Weg, um uns dieses Wunder nahezubringen. Gott lässt uns einfach mitteilen, was passiert ist. Das ist Gottes Weg. Historisch. Und die Weihnachtslieder, wir haben eines davon ja auch gesungen, eben haben dann sehr taktvoll und sehr keusch, aber zugleich tiefgründig umrissen, was sich da eigentlich zugetragen hat. Wenn wir nur an dieses eben gesungene Lied aus dem EKG 15 denken, das Luther selbst gedichtet hat, des ew'gen Vaters einig Kind, jetzt man in der Krippen findet, in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Den aller Weltkreis nie umschloss, der liegt in Mariens Schoß. Er ist ein Kindlein worden, klein, das alle Dinge erhält, allein. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der Welt hier ward und führt uns aus dem Jammertal und macht uns Erben in seinem Saal. Das sind alles Versuche, dieses Geheimnis, dieses historische Geschehen keusch zum Schreiben. Staunend. Und besonders schwierig war es natürlich für Maria und dann auch Josef. Niemand war als Mensch so stark mit Jesus verbunden wie diese junge Frau. Niemand. Sie hat ihn 9 Monate lang in ihrem Leib getragen, sie hat ihn zur Welt gebracht, sie hat ihn gestillt, sie hat ihn versorgt, sie hat ihn mit mütterlicher Liebe eingehüllt. Das war innigste Nähe. Und doch war zugleich auch eine letzte Distanz, die anderen Müttern nicht zugemutet wird. Sie hatte es immerhin mit dem Messias zu tun, mit dem Sohn Gottes. Und das bedeutet zugleich, Jesus würde nie bruchlos zu dieser Familie gehören. Da war immer dieser letzte Bruch, dieser letzte Vorbehalt, wie Josef auch nur der Adoptivvater war und blieb. Und für diese Situation, dass Gott seinen Sohn als wahren Menschen einer menschlichen Familie anvertraut, da gab es kein Modell, da gab es kein Vorbild. Und auch nach Maria würde keine Mutter das jemals wieder so erleben. Das war absolut einzigartig. Und was für alle Eltern gilt, das war hier nochmal besonders ausgeprägt, dieser Sohn war ihr nur geliehen. Er war ihr nur anvertraut für eine bestimmte Wegstrecke, nicht mehr. Und Simeon, der alte Simeon, als er das junge Paar mit dem Säugling im Tempel trifft, in Lukas 2, da sagt er zur Maria, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Dieser Sohn wird mit Schmerzen zu tun haben für dich auch. Und wenn wir das lesen, denken wir immer natürlich an die Kreuzigung, als Maria dort unter dem Kreuz mitleidet, aber durch deine Seele wird ein Schwert dringen. auch vor, ist davon schon etwas zu spüren, auch hier in dieser Situation. Für die normale Maria wurde es immer dann besonders schwierig, wenn die göttliche Seite an Jesus aufleuchtet. Das ist auch klar, weil dann etwas Ungewöhnliches passierte, weil das dann plötzlich fremd war in der Familie der Frau Tischlerin, weil dann diese Spannung göttlich-menschlich mitten hinein platzte in das vertraute Familienleben. Im Alltag hat Maria da bestimmt nicht dauernd dran gedacht. Im Alltag, da wird Jesus ganz normal in der Familie mitgelaufen sein. Nur eben mit dem Vorteil, dass er ein Kind ohne Sünde war. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Jesus war ja ohne jegliche Sünde. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Kind, das kein Sünder ist. Immer liebenswert, immer hilfsbereit, immer gehorsam. Das ist eine interessante Vorstellung. Aber sonst ist Jesus als Kind offensichtlich ziemlich normal. Die Bibel ist da sehr zurückhaltend und sehr nüchtern. Und das wird umso deutlicher, wenn man das mit den Legenden und mit den Märchen vergleicht, die dem kleinen Jesus außerhalb der Bibel so angehängt wurden und angedichtet wurden und die dann bezeichnenderweise etwa im Koran ganz begierig aufgenommen worden sind für diese Karikatur, die der Koran ja von Jesus zeichnet unter dem Namen Isa. Also ein Beispiel, es gibt diese apokryphe Kindheitserzählung des Thomas. Da macht der fünfjährige Jesus einen Lehmbrei, formt aus diesem Lehmbrei 12 Sperlinge, klatscht in die Hand und befiehlt den Vögeln loszufliegen und die machen das auch. Jesus, der kleine Zauberer mit 5 Jahren. Und Sure 3, Vers 50 im Koran nimmt das auf und lässt diesen Isa, also diesem Pseudo-Jesus sagen, ich will euch aus Ton die Gestalt eines Vogels formen, in ihn hauchen und er soll auf Allahs Gebot ein beschwingter Vogel werden. So stellt sich der Koran das vor, von dem kleinen fünfjährigen Jesus. Ein anderes Beispiel aus der apokryphen Literatur, da ärgert ein anderer Junge Jesus und Jesus spricht ein Machtwort und der verdorrt sofort. So kann man seine Gegner auch erledigen. Oder ein anderes Beispiel, da verunglückt ein Spielkamerad von Jesus tödlich und Jesus, der fünfjährige Jesus, erweckt ihn sofort zum neuen Leben. Das sind so die Märchen über den kleinen Jesus. Nichts davon findet sich in der Bibel. Wie normal ist dieser historische Bericht, den wir vor uns haben? Und ich möchte Sie bitten, den jetzt vorzunehmen, entweder auf unserem Zettel oder in Ihrer eigenen Bibel. Lukas 2, ab Vers 40. Wir haben in Matthäus den Parallelbericht gehört, dass sie zwischendurch mit dem kleinen Jesus nach Ägypten flüchten müssten, um der Mordkampagne des Herodes zu entgehen. Und dann kommen sie irgendwann wieder zurück, werden dort in Nazareth sesshaft. Und hier wächst Jesus dann auf. Und dann haben wir eine einzige Episode, einen einzigen Vorgang aus seiner Jugend, der hier berichtet wird. Und das wollen wir jetzt lesen. Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist der einzige Bericht, den wir über die Kindheit und Jugendzeit Jesu haben. Hochinteressant. Wir haben relativ ausführliche Berichte über seine Kindheitsgeschichte. Lukas 1 und 2, Matthäus 1 und 2. Wir haben die Vorankündigungen bei den alttestamentlichen Propheten. Und dann haben wir in den Evangelien die ausführlichen Berichte über die 3 Jahre seines öffentlichen Wirkens. Und für die gesamte Zeit dazwischen gibt uns Gottes Offenbarung nur diesen einen Bericht. Das sind die einzigen Worte Jesu, die uns aus dieser langen Periode überliefert sind. Sagen wir mal zwischen 2 und 30. Das ist auffällig. Mehr müssen wir über diese Phase offensichtlich nicht wissen. Und dann sehen Sie, das ist wie eine Klammer, dieser Vers 40 und 52, wo jeweils betont wird, dass Jesus wächst, dass er eine echte menschliche Entwicklung durchläuft. Das gehört zu seinem echten Menschsein dazu. Das ist wie eine Klammer um diesen Text. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und 52, die Klammer am Ende nochmal ausführlicher, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Die Schwierigkeit, dies zu beschreiben, dieses Wachstum zu beschreiben, besteht darin, dass hier jemand, der moralisch vollkommen ist, eine wachstümliche Entwicklung durchläuft. Wie will man das erklären? Das ist ganz logisch, dass das schwierig ist, dass jemand, der Gott ist, zugleich als Mensch wächst. Das ist sehr speziell. Das liegt in der Natur der Sache. Wir denken an Paulus, der in Philipper 2, Vers 7 über Jesus sagte, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. So beschreibt es Paulus in Philipper 2. Er wurde wirklich Mensch. Und das ist hier gesagt in diesem Ausdruck, er nahm zu an Gnade bei Gott und den Menschen. Natürlich, er nahm zu an Gnade bei Gott, damit ist nicht die rettende Gnade gemeint, also Vergebung. Denn Jesus brauchte ja keine Vergebung, weil er kein Sünder war. Also Jesus brauchte nicht Gottes vergebende Gnade. Sondern hier ist etwas anderes gemeint. Es ist gemeint, Jesus diente dem Vater immer mehr. Jesus erfüllte alle Gebote. Jesus widerstand allen Versuchungen. Jesus konnte mit Recht sagen, wie er das dann in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 17 getan hat. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und er hat es alles erfüllt. Und in Johannes 8, Vers 46 sagt Jesus, wer von euch kann mich einer einzigen Sünde überführen? Und keiner konnte es. Er war ohne Sünde. Er hat es alles erfüllt. Er hat es alles getan. Er war vollkommen. Und deswegen steht in Lukas 3, Vers 22 auch bei der öffentlichen Taufe Jesu, dass das Wohlgefallen des Vaters vollkommen auf Jesus ruhte. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das heißt, er nahm zu an Gnade bei Gott. Es gibt ja da diese eigentümliche Formulierung in Hebräer 5, Vers 8. Da sind viele Stunden drüber gestolpert, wo es heißt, Jesus hat, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Wie kann Jesus Gehorsam lernen, wenn er doch immer gehorsam ist? Damit ist nicht gesagt, dass sein Gehorsam auf irgendeiner Stufe dieser Entwicklung unvollständig war. Jesus war dem Vater immer gehorsam, in jeder Situation. Hier ist gemeint, mit jeder neuen Herausforderung, mit jedem neuen Leiden lernte Jesus wieder einen neuen Schritt des Gehorsams, indem er ihn ging, diesen Schritt. Und so nahm sein Gehorsam immer zu, mit jeder neuen Herausforderung, obwohl er dem Herrn nie ungehorsam war. Ohne jede Sünde. Er nahm zu an Gnade bei Gott und bei den Menschen, steht hier. Das heißt, er hatte zu Recht einen guten Ruf. Er wurde von den fairen Zeitgenossen wirklich anerkannt und geachtet und geehrt. Das heißt nicht, dass er bei allen in gleicher Weise beliebt war. Das haben wir auch gesehen. Der Ausleger William Hendricks hat das gut beschrieben. Er hat gesagt, die Entwicklung dieses Kindes war deshalb perfekt in jeder Hinsicht. Körperlich, intellektuell, moralisch, geistlich. Denn von Anfang bis Ende wurde seine Entwicklung nicht behindert durch irgendeine Sünde. Sei es eine ererbte oder sei es eine begangene Sünde. Also diese Entwicklung war frei von jeglicher Behinderung durch irgendeine Sünde. Zwischen dem Kind Jesus und dem Vater bestand eine perfekte Harmonie, eine grenzenlose Liebe. In Jesus ist Gott als Kind auf der Welt. Das ist das Wunder. Und die Bibel umschreibt das. Und das fasziniert uns auch, wenn wir Jesus so kennenlernen. Er nahm Knechtsgestalt an, Philipper 2, das heißt nicht, er hörte auf Gott zu sein, sondern das heißt, er übte nicht alle seine göttlichen Überlegenheiten ständig aus. Er übte nicht alle seine göttlichen Überlegenheiten in jeder Sekunde aus. Theologisch besonders spannend ist eben, wie das Göttliche und das Menschliche in Jesus sich zueinander verhalten. Und so gibt es im Neuen Testament beispielsweise Belege für Situationen, in denen Jesus allwissend war und Belege für Situationen, in denen er auf diese Allwissenheit verzichtet hat. Beides. Das hat Gott in seiner Souveränität so gewirkt. Also zum Beispiel Johannes 2, Vers 24, da wird gesagt, wie Jesus die Menschen durchschaute, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab von einem Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Er wusste genau, er durchschaute sie alle. Allwissend. Und solche Hinweise zu Jesus gibt es an mehreren Stellen. Und andererseits, Markus 13, Vers 32 zum Beispiel, da verzichtet Jesus auf diese Allwissenheit. Da heißt es, von dem Tag und der Stunde, nämlich wann Jesus wiederkommt, sagt Jesus, weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht. Auch der Sohn nicht. Sondern allein der Vater. Also manchmal übt Jesus diese Allwissenheit aus, manchmal verzichtet er darauf. Also man muss wirklich sagen, wenn der echte Gott als echter Mensch auf dieser echten Erde lebt, dann muss das für uns kompliziert nachzuvollziehen sein. Es ist überhaupt kein Wunder, dass es so ist. Das muss man erwarten. Und Jesu Menschsein geht so weit, dass er nicht als Einzelkind aufwächst. Das Neue Testament berichtet von weiteren Nachkommen, die Maria und Josef in ihrer Ehe geschenkt bekamen. Also Jesu Halbbrüder. Und Jesu Halbschwestern, das wird ganz eindeutig dort beschrieben, zum Beispiel Matthäus 12, Vers 46, Jesu Mutter und seine Brüder kamen nach Kapernaum, um nach Jesus zu sehen. Oder in Nazareth, die Gegner von Jesus formieren sich und sie sagen, warum denn, der kommt doch aus einer ganz normalen Familie, wie soll der Gottes Sohn sein? Matthäus 13 kann man das nachlesen, Matthäus 13, Abvers 54. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge. Und sie fragten, wo hat dieser solche Weisheit und solche Taten her? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern? Sind sie nicht alle bei uns? Nach dem Motto, was spielt er sich dann so auf? Er kommt aus einer ganz normalen Zimmermannsfamilie. So sagt es die Bibel über Jesus. Und muss man sagen, die römisch-katholische Kirche hat dann dagegen die Lehre aufgestellt, wonach Maria bis an das Ende ihres Lebens Jungfrau geblieben sei. Man redet dann von der sogenannten Sempervirginität, also der immerwährenden Jungfräulichkeit der Maria. Aber das steht so in der Bibel nicht. Ja, Maria und Josef, lehrt die römisch-katholische Kirche, hätten die Ehe niemals vollzogen. Und bei den in der Bibel genannten Halbbrüdern und Halbschwestern handelt es sich in Wirklichkeit nur um Cousins und Cousinen. So wird das dort behauptet. Dann beruft man sich dann auf eine Begründung etwa von Thomas von Aquin, dass Marias Jungfräulichkeit durch eine Ehe nachträglich entweiht worden wäre. Das hätte den Heiligen Geist beleidigt. Aber das ist reine Willkür, diese Behauptung. Der römisch-katholische Katechismus fasst das dann unter Ziffer 499 nochmal so zusammen. Da heißt es, ein vertieftes Verständnis ihres Glaubens an die jungfräuliche Mutterschaft Marias führte die Kirche zum Bekenntnis, dass Maria stets wirklich Jungfrau geblieben ist. Die Liturgie der Kirche preist Maria deshalb als die allzeit Jungfräuliche. Und dann unter Ziffer 501 fügt der Katechismus der katholischen Kirche hinzu, Jesus ist der einzige Sohn Marias. Zitat Ende. Der biblische Befund steht eindeutig dagegen. Der biblische Befund sagt, Jesus war der erste leibliche Sohn Marias, den sie empfing, als sie noch Jungfrau war. Und so steht es ja auch in Matthäus 1, Vers 25, er, Josef, erkannte sie nicht. Das heißt, auch nach der Eheschließung hatte er mit ihr noch keinen ehelichen Verkehr. Er kannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Bis dahin blieben die beiden enthaltsam, bis sie einen Sohn geboren hatte, Matthäus 1, 25. Aber danach, nach der Entbindung Jesu, bekamen Maria mit Josef zusammen weitere gemeinsame Kinder. Das ist eindeutig vom biblischen Befund her. Und es war für die Eltern bestimmt nicht leicht, so die ganze Truppe immer zusammenzuhüten. Überlegen Sie sich mal, zumal die Halbbrüder Jesu, je älter alle wurden, offensichtlich zunehmend eine kritische Haltung gegenüber Jesus entwickelt haben. Das sehen wir in der Bibel auch. Nun, ein sündloser Bruder ist sicherlich für seine Geschwister auch eine Herausforderung. Gut, ich hätte mir auch manchmal einen sündlosen Bruder gewünscht, aber andererseits für die Eltern dann naheliegend zu sagen, guck mal, der und ihr, der Kontrast ist einfach zu stark. Und etwa in Markus 3, Vers 20, da ist diese kritische Haltung der Familie deutlich zu greifen, wo sie Jesus aufsuchen, Maria und die anderen Söhne. Und Jesus ist gerade in einer Versammlung. Und sie denken, Markus 3, Vers 21, als er so öffentlich zu wirken beginnt, als es die Seinen hörten, Markus 3, 21, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen erst von Sinn. Das heißt, sie haben ihn für durchgedreht gehalten. Und sie wollen ihn möglichst ins Haus zurückholen, damit es keinen öffentlichen Ärger gibt. So haben die ihn gesehen. Und dann heißt es in Markus 3, 31, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprachen, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Da merken wir diese Spannung, die auch dieses menschliche Familienleben immer wieder belastet hat. Und in Johannes 7, Vers 5 heißt es ganz unverblümt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Punkt. War nicht geglaubt. Johannes 7, Vers 5. Und was sonst in der Familie vorgegangen ist, wissen wir nicht. Bis auf unsere Verse hier. Und da ist Jesus 12 Jahre alt. Diese Verse öffnen ein Fenster auf eine ganz bestimmte Situation. Jesus 12 Jahre alt. In diesem Alter wurden die Jungs in Israel religionsmündig. Die hießen dann Bar Mitzwa, Sohn des Gesetzes. Von jetzt an waren männliche Juden den gesetzlichen Vorschriften Israels unterworfen. Und die Bar Mitzwa-Feier war noch mehr als Konfirmation. Denn von jetzt an ist der junge jüdische Mann selbst für die Erfüllung der Gebote zuständig. Und wir wissen nicht, ob die Bar Mitzwa schon war oder erst im nächsten Jahr kommen würde. Jedenfalls wird Jesus als Zwölfjähriger schon mal mitgenommen nach Jerusalem. Nach jüdischem Gesetz sollten sich die Männer ja zu den drei großen Jahresfesten nach Jerusalem begeben. Ostern, Pfingsten, Laubhüttenfest. Wenn sie weiter entfernt wohnten, reichte in der Regel der Besuch des Passafestes. Also Ostern, Passa, das ist dieses Fest hier, das sie besuchen. Die Frauen mussten nicht unbedingt mit. Aber wenn sie mitgingen, wie Maria, dann zeigten sie dadurch ein besonderes geistliches Engagement. Also wenn sie schon mitgingen, dann war das ein deutliches Zeichen. Und so macht's Maria hier. Und dann gehen sie, eigentlich steht da wörtlich, hinauf nach Jerusalem, weil Jerusalem rund 750 Meter über dem Meeresspiegel liegt und Nazareth nur etwa 400 Meter über dem Meeresspiegel. Deswegen gehen sie rauf nach Jerusalem. Die Reise Nazareth-Jerusalem, ca. 120 Kilometer, man sagt 3 bis 4 Tage. Und so sind Maria und Josef hier mit einer Reisegruppe unterwegs. Das war sicherer, das bot gewissen Schutz vor Überfällen. Und zur Reisegruppe gehört, wie wir hier gelesen haben, auch ein Teil der Verwandtschaft. Und dann dauert das ganze Passafest 8 Tage. Und überlegen Sie mal, wie Jesus das aufgenommen haben muss. Die Opfer im Tempel, die alttestamentlichen Lesungen. Wie wird ihn das bewegt? Wie wird ihn das erfüllt haben? Und so lesen wir hier, als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Es hat ihn da einfach gehalten. Und seine Eltern haben es nicht mitgekriegt, die wussten es nicht. Die machen sich dann nach Ablauf der Festtage wieder auf den Rückweg. Vers 43, sie gingen wieder nach Hause, der Knabe Jesus blieb in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten. Das war auch normal, die sind ja da in großer Familie, in großer Sippe gereist und die Jungs werden zusammen gespielt haben und zusammen vieles unternommen haben. Und dann werden sie sagen, okay, er ist eben bei seinem Kumpel. Ist ja auch in Ordnung. Vielleicht waren auch einige seiner Brüder mit dabei. Maria und Josef machen sich verständlicherweise keine großen Sorgen, aber Jesus kann sich nicht vom Tempel und dem dortigen Geschehen losreißen. Maria geht davon aus, er ist ganz normal in der Reisegruppe dabei, bei den Gefährten, wie hier steht in Vers 44, also bei den Mitreisenden, bei den Leuten dieser Reisegesellschaft. Und am Abend des ersten Rückreisetages, da merken die erschrockenen Eltern plötzlich, Jesus fehlt. Und wir können uns vorstellen, wie ihn der Schrecken in die Glieder fährt. Die waren selbstverständlich davon ausgegangen, Jesus ist immer zuverlässig, Jesus ist immer pünktlich, Jesus ist immer verantwortungsbewusst, der wird schon mitgehen. Der macht uns keinen Ärger. Er macht immer alles richtig. Daran hatten sie sich gewöhnt. Und jetzt ist er nicht da. Und sie machen auf der Stelle kehrt und wollen ihn in Jerusalem finden. Aber die Stadt ist vollgestopft. Man geht davon aus, mindestens 100.000 Pilger, noch 50.000 normale Einwohner, also reguläre Einwohner, über 150.000 Leute lassen Jerusalem überquellen. Wie wollen sie da den kleinen Jesus finden? Und dann steht hier im Vers 46, und es begab sich nach 3 Tagen, kleiner Druckfehler auf dem Zettel, nach 3 Tagen, also 3 Tage, 1 Tag Abreise, dann merken sie, dass er fehlt, dann 1 Tag Rückreise und dann 1 Tag suchen. So müssen wir uns die 3 Tage addieren. Und dann finden sie Jesus dort im Tempel. Und er sitzt da, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Und Vers 47 beschreibt dann die Szene noch weiter. Sie sahen ihn mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte, und sie fragte, und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Sind alle sehr, sehr erstaunt über Jesus. Da steht nicht, dass Jesus eine große Rede hielt und die Schriftgelehrten wie in einer unwirklichen Szene belehrte, sondern wir müssen uns das so vorstellen. Im Tempel, da gab es Lehrhallen, Lehrräume, so Hörsäle praktisch. Da wurde geredet, da wurde gelehrt, da wurde diskutiert. Besonders unter den Juden, die auf den Messias warteten. Und in so einer Halle wird Jesus gewesen sein. Er hört zu, er stellt Fragen, aber er redet auch selbst, denn man stellt ihm offensichtlich auch Fragen. Denn es heißt ja in Vers 47, und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich. Also er muss ja auch selber geredet haben. Diese Methode war völlig typisch für den Schulbetrieb damals in Israel. Und äußerlich betrachtet kann man sagen, Jesus ist wie ein theologisch begabter, hochbegabter, frühreifer Jugendlicher. Ja, der mit seinem Verständnis und seiner Einsicht die älteren Gesprächspartner in Erstaunen versetzt. Und alle sagen, was für ein Scharfsinn, was für ein Einblick, was der schon kapiert hat. Dieser junge Mann, unvorstellbar. Nun ja, Wunderkinder hat es immer wieder gegeben. Denken wir an herausragend begabte Musiker etwa, wie Wolfgang Amadeus Mozart oder seine Schwester, alle ganz beeindruckt. Und auch hier heißt es, die Zuhörer sind tief beeindruckt. Und der Bibelleser denkt an Jesaja 11, Vers 2, was dort über den Messias gesagt wird. Auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes und der Geist des Rates und der Erkenntnis. Maria und Josef platzen mitten in diese Veranstaltung hinein. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir, die verhalten sich auch nicht sehr diplomatisch. Ja, aus Maria platzt es richtig heraus, wie aus so einer richtig aufgeregten Mutter. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Wörtlich steht hier, und als sie ihn sahen, da waren sie wie vor den Kopf geschlagen. So kann man das wörtlich übersetzen. Waren sie wie vor den Kopf geschlagen. Und das ist ja immer so, wenn man dann so erleichtert ist, dann kommt meistens auch der erste Vorwurf gleich mit, ne? Wie konntest du nur? Wie konntest du uns das antun? Jesus, Mann, wir haben uns große Sorgen gemacht, wir haben dich gesucht. 3 Tage Angst und Schrecken und Aufregung hast du uns zugemutet. Und wie reagiert Jesus? Vers 49, und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Jesu Reaktion macht ein echtes Erstaunen deutlich. Er antwortet, wie wir das später noch oft bei ihm finden werden, mit einer Gegenfrage. Er hat ja oft seinen Gegnern geantwortet mit einer Gegenfrage. Wir sind nicht die Gegner, hier sind es die Eltern. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Hier gehöre ich eigentlich hin. Das ist der natürlichste Platz für mich, um mich aufzuhalten. Hier in das Haus Gottes. Da bin ich zu Hause. Maria sagt, dein Vater und ich haben dich gesucht. Und Jesus antwortet, ich muss dort sein, wo mein Vater ist. Stehen Sie? Diesen Gegensatz. Und Vers 50, Maria und Josef sind mit der Situation völlig überfordert. Sie verstehen überhaupt nichts. Und auch diese Reaktion wird Jesus später immer wieder begegnen. Und umso erstaunlicher dann Vers 51. Was macht Jesus dann? Hier steht, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Er fügt sich in die menschliche Schöpfungsordnung, in die der Vater ihn hineingeschickt hat. So wichtig ist ihm diese menschliche Schöpfungsordnung. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auch wenn seine Eltern Sünder sind. Der sündlose Jesus ordnet sich seinen sündigen Eltern unter, weil er die Schöpfungsordnung Gottes bejaht. Das ist sensationell. Und wir lesen hier, er macht das nicht widerstrebend, er macht das nicht kopfschüttelnd nach dem Motto, die Alten verstehen es eben nicht. Sondern hier steht im Griechischen das Wort hypotasso. Das ist das gleiche Wort, was auch Paulus in Epheser 5 verwendet, wo sich die Frau dem Mann unterordnen soll, freiwillig aus Überzeugung. Und genauso steht es hier, hypotasso, er ordnete sich ihnen unter. Und er geht mit ihnen nochmal für 18 Jahre in die Provinz zurück, nach Nazareth. Und in diesem Moment, ihr Lieben, da blitzt wieder dieser Gegensatz auf. Jesus gehört eigentlich in Gottes Welt. Ich bin in dem, was meines Vaters ist. Und er fügt sich doch ganz bewusst in das Irdische. Obwohl Jesus eigentlich nach Jerusalem gehört, kommt er wieder mit zurück nach Nazareth. Das ist hocherstaunlich, was hier passiert. Und Maria lernt von Jesus Demut und ist selber demütig. Hier steht in Vers 51, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Das stand schon in Lukas 2, Vers 19, mal in der Weihnachtsgeschichte. Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Sie will das lernen, sie will das verstehen. Sie will Jesus, sie will Gott besser verstehen. Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Ihr Lieben, wir können froh und glücklich sein, dass Gott in unsere Welt kommt, dass Gott in unser Leben kommt, dass er es mit uns zu tun haben will. Aber das geschieht nicht bruchlos. Sondern wenn du mit ihm leben willst, dann musst du bestimmte Dinge verstehen, die dir nicht von vornherein klar sind. Wenn du mit Jesus leben willst, dann musst du bestimmte Bedingungen akzeptieren, die dir vielleicht nicht gefallen in jeder Einzelheit. Wenn du mit Jesus leben willst, dann zieht Jesus auch dein Leben in einen solchen Lernprozess hinein. Und Marias Missverstehen und Stolpern zusammen mit Josef wird so zum Bild, zum Vorbild, von dem wir persönlich Lebensentscheidendes lernen können über unser eigenes Verhältnis zu Jesus. Und ich möchte jetzt im letzten Teil versuchen, diesen Lernprozess, den wir von Maria lernen können, wie sie gelernt hat, an zwei praktischen Punkten deutlich zu machen. Und wenn Sie was zum Schreiben dabei haben, ist es gut, wenn Sie sich diese beiden Punkte aufschreiben. Erstens, das Erste, was wir von Marias Lernprozess hier für uns persönlich lernen. Erstens, man kann sich Jesu Nähe sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Das ist das Erste. Man kann sich Jesu Nähe sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Das sind die Verse 43 bis 45. Als die Tage vorüber waren, sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten, er wäre unter den Gefährten. Und kam eine Tagreise weit und suchten ihn und den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden. Das ist das Erste. Man kann sich Jesu Nähe sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Maria war überzeugt, dass Jesus in ihrer familiären Reisegesellschaft mit an Bord war. War sie überzeugt. Und einen Tag lang haben sie fröhlich den Heimweg unter die Füße genommen und gesagt, ach, er wird schon mit dabei sein. Klar, bei den anderen Kindern, es besteht nicht der geringste Grund zur Besorgnis. Ist alles in Ordnung. In Wirklichkeit ist Jesus nicht dabei in dieser Reisegruppe. In Wirklichkeit entfernen Maria und Josef sich mit jedem Kilometer ihres Heimweges weiter von Jesus. Sehen wir das? Mit jedem weiteren Schritt Richtung Nazareth lassen sie Jesus einen Schritt mehr hinter sich in Jerusalem zurück. Wie viele Zeitgenossen erleben das Gleiche? In einem ganz übertragenen Sinne. Sie sind sich Jesu Nähe sicher. Sie sind sich Gottes Nähe sicher. Und trotzdem sind sie ohne ihn unterwegs. Sie würden nicht eine Minute daran zweifeln, Christen zu sein. Sie würden nicht eine Sekunde bezweifeln, zu Gott zu gehören. Aber in Wirklichkeit, in der Wirklichkeit ihres Lebens sind sie ohne ihn unterwegs. Sie leben nicht in innigster Gemeinschaft mit ihm. Maria war ganz selbstverständlich davon ausgegangen, Jesus ist dabei, klar. Sie und ihr Mann haben sich auf vermeintliche Selbstverständlichkeiten verlassen. Sie haben gesagt, er wird schon dabei sein, er wird schon dabei sein. Und sie haben vergessen, was der Philosoph Karl Jaspers einmal so griffig formuliert hat: Die größten Irrtümer pflegen sich in den sogenannten Selbstverständlichkeiten zu verbergen. Die größten Irrtümer pflegen sich in den sogenannten Selbstverständlichkeiten zu verbergen, hat Karl Jaspers einmal sehr zu Recht gesagt. Wie kommt einer dazu, sich selbstverständlich Jesu Nähe sicher zu sein, obwohl er in Wirklichkeit ohne ihn unterwegs ist? Vielleicht ist er sich Jesu Nähe deshalb sicher, weil er mit Menschen aufgewachsen ist, die in Jesu Nähe gelebt haben, weil er in einer frommen Familie aufgewachsen ist. Vielleicht ist er sich Jesu Nähe sicher, weil er Mitglied in einer christlichen Gemeinde ist. Vielleicht ist er sich Jesu Nähe sicher, weil er an bestimmten Veranstaltungen teilnimmt. Vielleicht ist er sich Jesu Nähe sicher, weil er ein relativ ordentliches und moralisches Leben führt. Vielleicht ist er sich deshalb Jesu Nähe sicher. Und so entwickelt man ein Gefühl der Sicherheit, aber es ist ein falsches Gefühl. Und die Bibel zeigt uns immer wieder Beispiele dafür, dass sich so ein unberechtigtes Gefühl der Sicherheit tief einschleifen kann. Denken Sie an Noahs Zeitgenossen. Die waren so sicher in ihrer falschen Genügsamkeit, dass nicht mal der Archenbau sie aufgerüttelt hat. Oder denken Sie daran, wie das Volk Israel immer wieder von den Propheten gewarnt wurde. Und sie waren so sicher, dass nichts, aber auch nichts sie aufrütteln konnte. Maria und Josef sind einen ganzen Tag lang fröhlich unterwegs. Und ihnen drängt sich nicht der leiseste Zweifel auf, Jesus könne möglicherweise nicht dabei sein. Die entscheidende Frage ist, wie fliegt dieses Gefühl auf? Wie kann es zu der heilsamen Entdeckung kommen, dass Jesus doch nicht mit an Bord ist? Denn das ist ja eine heilsame Entdeckung, wenn man sie denn macht. Wie kann ein Mensch herausfinden, dass sein Verhältnis zu Gott nicht so annähernd geklärt ist, wie er sich das eingebildet hat? Hier im Text wird nicht berichtet, wie sie es entdecken, nur dass es ihnen plötzlich bewusst wird, Jesus fehlt. Und das ist die Situation des religiösen Menschen, der plötzlich merkt, ich habe nicht wirklich Boden unter den Füßen. Mein ganzer Glaube steht auf schwankenden Füßen. Jesus fehlt. Ich dachte immer, ich hätte ihn an Bord. Aber ich habe ihn nicht an Bord. Und dann kommt eine Notsituation und plötzlich steht die Frage im Raum, und wenn ich jetzt sterben würde, wo gehe ich dann hin? Bin ich dann in Sicherheit bei Jesus? Und jemand hört das Evangelium und hört, wie wichtig Jesus ist. Und er sagt, Gott war mir immer wichtig, aber wer ist Jesus? Mit Jesus kann ich nicht so viel anfangen. Er ist mir nicht so nah. Werner de Boer war schon längst Pastor. Er war Pastor in Pommern, in Stolp. Aber er sagt von sich selbst, dass ihm seine Schuld vor Gott nicht im geringsten klar war. Und dass er ohne Jesus lebt. Und dann kommt die große Krise, als er 1945 in den Kriegswirren die ihm anvertraute Gemeinde in Stolp in Pommern fluchtartig verlässt. Und kurze Zeit später wird ihm klar, was für eine Sünde er da begangen hat, dass er fahnenflüchtig geworden ist gegenüber seiner Gemeinde und seinem Auftrag. Und Werner de Boer schreibt später, ich musste erkennen, wer ich wirklich war. Da war mir nichts mehr, worauf ich mich vor Gott noch stützen konnte. Jeder Boden unter meinen Füßen war dahin. Und nun erfuhr ich es, dass uns über diesem Abgrund der Verlorenheit und Schuld nur die Arme des Gekreuzigten halten können, der an unserer Stelle das Gericht erlitt. Und dann zitiert er das Lied von Paul Gerhardt: An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben. Das ist der Liebe wert. Und das war die Wende. Und von da an hat er Jesus ins Boot geholt und sein Leben Jesus anvertraut. Und von da an ist er dann als Evangelist durch die DDR gereist. Und von da an wurde Werner de Boer der große Bibelausleger, der maßgeblich an der Herausgabe und Entwicklung der Wuppertaler Studienbibel beteiligt war. Aber er musste erst merken, ich meinte, in der Nähe Jesu zu sein, aber ich war ohne ihn unterwegs. Ich war ohne ihn sogar als Pastor unterwegs. Bis ich endlich begriff, dass mein Leben ohne ihn auf total schwankenden Füßen stand. Er ist genauso aufgeschreckt wie Maria und Josef. Und das ist das Gute bei Maria und Josef. Als sie merken, dass Jesus fehlt, tun sie das einzig Richtige. Stantepede, stehenden Fußes. Beginnen sie mit der Suche. Sie brechen auf von einer Sekunde auf die andere. Sie lassen keine Zeit verstreichen. Sie werden emsig. Sie werden hektisch im besten Sinne. Sie machen auf der Stelle kehrt. Bis dahin war sie davon ausgegangen, naja, es würde sich schon alles richten irgendwie. Bis dahin waren sie davon ausgegangen, Jesus würde sich schon nach ihnen richten. Jesus würde ihnen schon hinterherkommen. Und jetzt merken sie, es geht genau umgekehrt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Jesus sich irgendwie nach uns richtet, sondern wir müssen uns nach Jesus richten. Wir müssen ihn suchen. Wir müssen uns um ihn um ihn scharen. Wir müssen ihn anrufen. Und so hasten sie zurück nach Jerusalem. Und endlich in Jerusalem finden sie ihn. Und hier lernt Maria die zweite schmerzhafte, aber heilsame Lektion. Und die wollen wir auch noch festhalten. Also erstens, man kann sich Jesu Nähe sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Und zweitens, man kann Jesus kennen und hat ihn trotzdem nicht verstanden. Das ist die zweite Lektion. Man kann Jesus kennen und hat ihn trotzdem nicht verstanden. Also wenn einer Jesus wirklich gut kannte, dann doch wohl Maria. Denkt man, niemand war näher dran als sie von Anfang an. Niemand wusste sicherer als sie. Dieser Sohn war das Ergebnis einer übernatürlichen Geburt. Er war ein Wunder. Niemand wusste das sicherer als Maria. Natürlich hat sie da im Alltag nicht immer dran gedacht, wenn sie die Hemden von Jesus gebügelt hat. Da hat sie sicherlich nicht dran gedacht, ich bügele jetzt das Hemd von jemandem, der bei einer Jungfrauengeburt zur Welt kam. Aber sie wusste es. Sie wusste, er war der Nachkomme des Königs David. Sie hatte wahrscheinlich mit ihrer Verwandten Elisabeth zusammen Jesaja 7 studiert. Sie wusste das alles. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen zum Schluss. Und doch ist selbst Maria zu diesem Zeitpunkt dieser tiefe Gegensatz noch nicht bewusst, der zwischen ihr und ihrer übrigen Familie auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite besteht. Und ihr Lieben, die römisch-katholische Kirche hat diesen Gegensatz zwischen Maria und Jesus bis heute nicht erkannt. Die römisch-katholische Kirche steht in ihrem Marienverständnis noch immer hier bei Vers 50. Das ist der Erkenntnisort der katholischen Mariologie. In der katholischen Mariologie steht Maria Seite an Seite mit Jesus. In der Bibel steht Maria Seite an Seite mit uns Sündern. In der Mariologie stehen Maria und Jesus uns gegenüber. Die Maria, die den Herrn im Arm hält und die für uns bitten soll und die angeblich sündlos ist. In der Bibel stehen wir und Maria Jesus gegenüber und brauchen ihn in gleicher Weise. Und das muss Maria in diesen Stunden begreifen. Und deswegen muss Jesus ihr hier ganz liebevoll, aber ganz deutlich diesen Graben klar machen, diesen Bruch aufzeigen, der zwischen Jesus und Maria besteht. Und deswegen sagt Jesus das seiner Mutter auch in Vers 49. Ich muss hier sein. Versteht ihr nicht, dass ich hier sein muss? Da steht ein ganz, ganz starkes Verb im Griechischen. Das ist ein göttliches Muss. Ich muss mich um die biblische Wahrheit kümmern. Ich gehöre hierher. Ich gehöre in das Haus meines Vaters. Ich gehöre dorthin, wo das Evangelium verkündigt wird. Denn mein wirklicher Vater ist Gott. Du sprichst von meinem Adoptivvater, Maria. Aber mein wirklicher Vater ist Gott. Und liebe Leute, bitte nehmen Sie das mit, dieser Satz, den Jesus hier ausspricht und den in dieser Minute einige Rabbinen möglicherweise mitbekommen haben. Dieser Satz ist die Sensation. Das hat Maria gar nicht vollkommen erfasst in diesem Augenblick. Jesus sagt, ich muss in meines Vaters Haus sein. Diese Gelehrten, die kannten das Alte Testament auswendig, aber im ganzen Alten Testament gab es niemanden, der das je zu sagen gewagt hätte. Mose, der die Stiftshütte gebaut hatte, hätte nie gesagt, das ist meines Vaters Haus. David, der den Plan des Tempelbaus entwickelt, hat nie gesagt, ich baue das Haus meines Vaters. Salomo, der den Tempelbau dann ausgeführt hat, hat zu keiner Sekunde gesagt, das ist das Haus meines Vaters. Und die hohen Priester, die dann im Allerheiligsten dienen, hätten nie gewagt zu sagen, wir dienen im Haus, ich diene im Haus meines Vaters. Verstehen Sie? Keiner von denen hatte Tempel oder Stiftshütte je zu nennen, gewagt das Haus meines Vaters. Und der 12-jährige Jesus sagt dies zugleich mit einer kindlichen Einfalt und mit einer theologischen Bestimmtheit, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Dies ist das Haus meines Vaters. Wisst ihr nicht, dass ich dort sein muss, wo meines Vaters Haus ist? Und Jesus weiß in diesem Moment offensichtlich mit aller Klarheit, dass er Gottes Sohn wirklich ist. Die Juden, die konnten nur allgemein von Gott als unserem Vater sprechen, als dem Vater der Welt, dem sich die Schöpfung verdankt, als dem Vater des Volkes Israel. Und Jesus, hier prallt der eigentliche Gegensatz zwischen ihm und den Juden aufeinander. Jesus ist der wahre Sohn des wahren Gottes und er sagt, es ist mein Vater. Und wir werden später, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, das nachzuvollziehen. Ich sage Ihnen nur noch die Stellen. Johannes 5, 17 bis 18, Johannes 10, 36, Johannes 19, Vers 7. Lesen Sie das bitte alles zu Hause nach und da sehen Sie jeweils, wie die Juden immer die Karte zücken, Gotteslästerung. Wenn Jesus sagt, es ist mein Vater, weil er damit deutlich macht, ich bin der wahre Sohn Gottes. Und das sagt er hier mit 12 Jahren im Tempel von Jerusalem. Noch war der Zeitpunkt nicht gekommen, wo Jesus seine göttliche Eigenständigkeit voll ausleben musste. Noch war er ein 12-jähriger Jugendlicher. Noch sollte er wachsen, Vers 40, 52. Nicht im Schmelztiegel von Jerusalem, sondern im Schutz des beschaulichen Nazareth. Noch sollten Maria und Josef ihre elterliche Fürsorge für Jesus walten lassen, ihn im Schutzraum ihrer Familie reifen lassen. Noch war er ein wirkliches Kind. Noch war es nicht Zeit, Jesus in Jerusalem zurückzulassen. Aber, so sagt es der Ausleger David Gooding sehr gut, sie hatten in diesem Moment eine frühe Warnung bekommen. Und Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Ihre einmalige Aufgabe würde ihren Abschluss finden und dann würde sie ihn ziehen lassen müssen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Sie musste ihn auf der Ebene rein menschlicher Beziehungen abgeben, damit sie ihn als Retter, Herrn und Gott annehmen konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt für Sie und für mich. Jeder von uns muss an diesen Punkt kommen, wo ihm der Bruch zwischen Jesus und mir klar vor Augen ist. Jeder von uns. Maria ist zu dem Augenblick noch nicht durch. Sie bewegt es in ihren Herzen. Sie bleibt dran, das kommt. Aber wir stehen hier in dieser zweiten Lektion wirklich Seite an Seite mit Maria. Man kann Jesus kennen und ihn trotzdem nicht verstanden haben. Man kann mit Jesus vertraut sein. Und trotzdem nicht begriffen haben, wie sehr man auf ihn angewiesen ist. Und darum die Frage an dich, die bohrende Frage, die sich aus diesem Ereignis an dich und an mich stellt. Kennst du Jesus nur? Kennst du Jesus nur so vielleicht, weil dir deine Eltern vom Kind auf von Jesus erzählt haben? Kennst du Jesus nur? Oder hast du ihn wirklich verstanden? Das heißt, ist dir klar geworden, dass da zwischen dir und Jesus ein tiefer, tiefer Bruch besteht? Er ist Gottes Sohn. Du bist ein verlorener Sünder. Und du brauchst Jesus als deinen Retter. Du brauchst ihn, dass er deine Schuld am Kreuz getragen hat. Und dieser Retter für dich kann Jesus nur sein, weil er wirklich Gottes Sohn ist. Und deshalb kannst du ihn nur zum Retter haben, wenn auch du ihn als den Sohn Gottes anbetest und sagst, Herr, ich komme zu dir und ich brauche dich. Rette mich. Und vergib mir meine Schuld. Ihr Lieben, nachdem ich diesen Text studiert habe, ist mir noch viel verständlicher, warum die leiblichen Halbbrüder mit Jesus so große Probleme hatten, ihn als Sohn Gottes anzuerkennen. Wenn man Jahr für Jahr mit jemandem zusammenlebt unter einem Dach und mag er noch so liebevoll und vollkommen sein, und das war Jesus bestimmt, wenn man ihn als Jugendlichen kennt, wenn man mit ihm zusammen am Mittags- und am Abendbrottisch sitzt, wie schwer muss es sein, zu diesem Bruch zu kommen? Aber dieser Bruch ist unerlässlich, wenn einer Christ werden will. Und darum kann das für uns so eine riesige Ermutigung sein, dass sogar Jesu leibliche Halbbrüder den Weg zur Bekehrung gefunden haben. Sogar die haben sich bekehrt. Als am Ende des Himmelfahrtstags der engste Mitarbeiterkreis zum Gebetstreff zusammenkam, also am Tag des Himmelfahrtsereignisses, da war dann gewissermaßen der Zellkern zusammen, aus dem die christliche Gemeinde entstand. Da ist nicht nur von den Jüngern die Rede, sondern als sie da zusammenkommen, da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 13 und 14, und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach, und dann werden die ganzen Jünger aufgezählt. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Halleluja, da sind sie dabei. Sie sind dabei, sie sind bekehrt worden durch den auferstandenen Jesus. Ich komme zum Schluss. Es sind zwei schmerzhafte Lektionen, die Maria hier lernen musste. Und diese beiden Lektionen bringen uns Maria so nahe. Die erste, man kann sich der Nähe Jesu sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Und die zweite Lektion, man kann Jesus kennen und hat ihn trotzdem nicht verstanden. Und darum, dieser kurze Einblick in das Leben des 12-jährigen Jesus ist für uns, ist für dich die Chance, dich persönlich zu überprüfen, zu fragen, bin ich mit Jesus unterwegs? Bin ich wirklich mit Jesus unterwegs? Oder meine ich nur, ihn in meiner Nähe zu haben? Und das zweite ist, habe ich Jesus wirklich verstanden? Habe ich diesen Bruch verstanden? Hast du wirklich Jesus als den verstanden, den du brauchst, als den Sohn Gottes und als deinen Retter? Und dann setzt Lukas am Ende noch eine kleine Überraschung drauf. Das heißt, nicht Lukas macht das, sondern Jesus, Lukas berichtet es nur. Er macht eben deutlich, dass Jesus auch seinen irdischen Eltern sofort widerspruchslos gehorsam wird. Der sündlose, vollkommene fügt sich für die nächsten Jahre nochmal ganz normal in die Zimmermannsfamilie von Nazareth ein. Und er unterstellt sich freiwillig seinen unvollkommenen Eltern. Aber er weiß schon, ich bin der Sohn Gottes. Und ich werde meinen öffentlichen Dienst antreten. Und dann wird alles darauf hinauslaufen, dass er das Opferlamm wird, so wie er hier in Jerusalem die Opferlämmer gesehen hat und begriffen hat. Das weist alles auf den Dienst hin, der mir bevorsteht. Ihr Lieben, was ist das für ein Gott, den wir anbeten dürfen? Was ist das für ein Gott, dass er uns so berührbar nahe kommt? In einer zusammengerückten Welt stoßen wir ja immer wieder auf die Frage, woher wollt ihr wissen, dass euer Gott der wahre ist? Was unterscheidet euren Gott denn schon von den anderen? Und dann lasst uns die Finger drauflegen und sagen, das hier. Das hier hat kein anderer gemacht, außer ihm allein. Dass er Teil einer menschlichen Familie geworden ist und doch in jeder Sekunde vollkommen Gott geblieben. Und so schließe ich mit Ole Hallesby, der einmal erklären wollte, was doch den wirklichen Gott von den Religionen unterscheidet. Und er sagte, hört zu, als Gott das Universum mit den unzähligen Sonnensystemen schuf, da saß er ruhig auf seinem himmlischen Königsthron und sprach ein schöpferisches Wort. Und wenn er jetzt das Weltall regiert, von den gewaltigen Himmelskörpern hinab bis zu den kleinsten Bazillen, sitzt er ruhig in seinem Himmel und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Aber als er das kleine, harte Menschenherz brechen musste, da konnte er nicht auf seinem himmlischen Thron verbleiben, sondern musste den Himmel verlassen, auf unsere Erde herabsteigen, Mensch werden und leiden und sterben zur Sühne für unsere Sünden. Eines so großen Apparates bedurfte Gott, um das kleine Menschenherz zu brechen und zu retten. Aber er hat es getan. Und darum feiern wir. Feiern wir staunend und singend wie Maria Weihnachten. Und können es immer noch nicht fassen, dass er uns so nah ist. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt, der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Amen.